Souverän im Job, der wöchentliche Podcast für selbstbestimmtes Arbeiten. Ich heiße Marion Lemper-Püchlau und in meiner Sendung geht es um mehr Souveränität am Arbeitsplatz. Du erfährst, wie du immer ein wenig über den Dingen stehst. So kannst du deine Ziele erreichen, du bewahrst dir deine Selbstachtung und du ziehst mehr Befriedigung aus deiner Arbeit, obwohl all dem häufig so viel entgegensteht. Finde heraus, wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. In dieser Folge möchte ich dir mal erklären, wie das Böse aus psychoanalytischer Sicht entsteht. Ich denke, das hat sehr viel Überzeugendes. Die Kindheit verläuft für die meisten von uns ja ziemlich restriktiv. Die Eltern haben zwar den aufrichtigen Wunsch, ihr Kind möge sich frei entfalten, aber tatsächlich erziehen sie es in unserer Gesellschaft zu Ehrgeiz und Wettbewerb. Sie erziehen es zu Anpassung und Gehorsam. Eltern sind überzeugt, das sei das Beste für ihr Kind und für seine Zukunft. Und wenn es sich anpasst, kommt es am besten zurecht in dieser Gesellschaft und wird auch am ehesten zum Beispiel Karriere machen können. Das Kind wird dabei aber in seiner Individualität nicht wirklich anerkannt. Seine Gefühle und seine Wahrnehmung der Welt sind nicht ausschlaggebend für das Handeln der Eltern. Die Eltern orientieren sich bei der Erziehung nicht am Kind. Die Eltern fragen also nicht neugierig, wer bist du eigentlich? Sie sagen dem Kind vielmehr, wie es zu sein hat. Das Kind soll ihren eigenen Erwartungen und denen der Gesellschaft entsprechen. Leider ist aber unsere Gesellschaft nicht am Menschen mit seinen Bedürfnissen nach Wärme und Zuwendung orientiert. Unsere Gesellschaft konzentriert sich vielmehr auf wirtschaftliche Strukturen und die führen dann dazu, dass man gewisse Produkte zum billigsten Preis produziert. Dabei spielt es nicht mal eine Rolle, ob dabei Menschen oder gar ganze Kulturen zerstört werden. Menschen werden im großen Stil ausgebeutet und manipuliert. Sie sollen zum Beispiel ein Produkt kaufen, das schädlich ist. Denk bloß an Monsanto mit seinem genmanipulierten Mais oder seinem Produkt Roundup, das hochgiftig ist. Da ist etwas sehr Destruktives im Gange. Und das hat man nicht unbedingt auf den ersten Blick erkannt, wenn man Kinder erzieht. Es zählt der Profit und nicht der Mensch. Das ist im Grunde ein Terror gegen das Menschsein. Das ist böse, das ist gewalttätig und krank. Leider sind wir inzwischen so sehr daran gewöhnt, dass den meisten von uns gar nicht auffällt, was da läuft. Und selbstverständlich spiegelt sich diese Unkultur in der Erziehung wider. Die Kinder sollen an die bestehenden Verhältnisse angepasst werden, das sagte ich schon. Das heißt, sie sollen innerhalb dieses Systems funktionieren und erfolgreich sein. Das wünschen sich die Eltern. Ein sehr natürlicher und verständlicher Wunsch. Das eigene, das Unangepasste der kindlichen Natur ist dabei oft ein Störfaktor. Deswegen ist es unerwünscht. Die Eltern empfinden es als unpassend, wenn zum Beispiel das Kind lieber toben geht, als Hausaufgaben zu machen. Manches in der kindlichen Natur wird von den Eltern vielleicht sogar als bedrohlich erlebt und die Eltern wissen nichts damit anzufangen. Es ist nicht nur störend, es ist zuweilen sogar verstörend. Die Eltern sind dann nicht fähig, ihr Kind wirklich zu lieben. Sie lieben vielmehr das Bild, das sie sich von dem Kind gemacht haben. Und wir alle sind als Kinder auf die Liebe der Eltern angewiesen und deshalb beginnen wir, diesem Bild zu entsprechen. Unsere Abhängigkeit zwingt uns, das eigene zu verdrängen, es einfach nicht zuzulassen. Stattdessen werden Image und Pose zum Ersatz dafür. Das bedeutet, wir spielen die Person, die wir sein sollen, und dann beginnen wir das Unerwünschte an uns selbst zu hassen. Wir identifizieren uns mit der Sichtweise der Eltern, was bleibt uns auch anderes übrig? Und dadurch werden wir uns selbst fremd. Wenn für einen jungen Menschen Image und Pose das Wichtigste sind, dann kann er irgendwann seine eigene innere Wirklichkeit gar nicht mehr sehen. Der Selbstverrat ist zur Normalität geworden. In dem Grade, in dem das Kind sich anpasst, verliert es seine eigene Identität. Das ist den meisten von uns bis zu einem gewissen Grad passiert. Und natürlich wird die Pose belohnt, denn sie führt ja zum Erfolg, ob jetzt in der Schule oder bei der Karriere. Und Kinder lernen schnell, wie zweckmäßig doch Anpassung und Gehorsam sein können. Und das Schlimme ist natürlich, die Erwachsenen sind genauso verdreht und spielen ihren Kindern etwas vor, das sie nicht sind. Also viele Erwachsene geben sich als überlegen und sehr selbstsicher und sehr erfolgreich, wie man halt so sein sollte in dieser Gesellschaft. Und das Kind spürt zwar, was wirklich mit den Erwachsenen los ist, es spürt die Angst und die Schwäche der Großen, aber da es abhängig ist, muss es auf das Image der Erwachsenen reagieren, also nicht auf die Wahrheit. So hilft dann das Kind dem Erwachsenen, seinen Selbstwert aufzubauen und zu erhalten. Und dieses Verhalten hält ein Kind am Leben, weil es dann nämlich geliebt wird. Das Kind darf also auf keinen Fall zeigen, dass es unglücklich ist, weil es nicht geliebt wird, wie es ist. Denn würde es seinen Schmerz und sein Unglück wahrnehmen und zeigen, dann würden sich ja die Eltern schlecht fühlen. Das Kind würde damit ihr Image in Frage stellen. Vielleicht würden sich die Eltern daraufhin schuldig fühlen, vielleicht wären sie wütend auf ihr Kind. Und dann wären sie kalt und ablehnend. Also muss das leidende Kind seinen Schmerz bei sich selbst verleugnen. Und damit rettet es die Pose der Eltern, also eine geradezu pathologische Treue. Und diese Treue ermöglicht es sogar, dass menschenverachtende Handlungen, Verrat, Missbrauch, Quälerei, Sadismus und so weiter gerechtfertigt werden, als etwas, das sein muss. Das Kind übernimmt die Verantwortung dafür, wenn es von den Eltern zum Beispiel misshandelt wird. Das Kind wird sich sagen, ja, ich war böse und darum musste die Mama mich hauen. Die Lieblosigkeit der Eltern darf vom Kind nicht als Lieblosigkeit gesehen und gefühlt werden. Kinder lernen früh so zu tun, als wäre alles in Ordnung, damit die Eltern ihnen gnädig bleiben. Das Kind muss also drei Dinge leisten. Es muss erstens Anteile seiner Persönlichkeit unterdrücken, weil sie unerwünscht sind. Zweitens muss das Kind das Image seiner Eltern bestätigen, damit sie sich weiterhin wertvoll fühlen können. Und drittens muss das Kind dabei noch so tun, als wäre es bei all dem glücklich und zufrieden. Was sind jetzt die Folgen? Zunächst einmal entstehen Scham und Schuld, wenn wir als Kinder merken, dass wir so sind, dass unsere Eltern uns eigentlich nicht ertragen können. Und wir verleugnen diese Anteile unserer Persönlichkeit und wir beginnen auch, sie zu hassen. Erst hasst man sich selbst und im nächsten Schritt hasst man dann auch andere. Denn in den anderen erkennen wir oft den uns abhanden gekommenen Teil unserer Persönlichkeit. Wir hassen im anderen am intensivsten das, was wir bei uns selbst nicht leiden können, was wir bei uns selbst nicht zulassen möchten. Wenn zum Beispiel ein Rechtsextremer einen Betrunkenen niederschlägt, dann bekämpft er damit die Schwäche, die er in sich selbst spürt und die er sich aber nicht erlauben kann. Das, was uns angetan wurde, das geben wir weiter. Unbewusst natürlich. Und indem wir es weitergeben, können wir selbst weiterleben. Aus zwei Gründen. Zum einen können wir dann bleiben, wie wir zu sein gelernt haben. Und wir brauchen nichts zu ändern. Wir wiederholen einfach nur die gewohnten Muster. Und zum anderen bringt es eine gewisse Erleichterung, grausam zu sein. Wenn wir einem anderen Menschen Schmerzen zufügen, zum Beispiel indem wir ihn schwer kränken, dann können wir über diesen Umweg den Schmerz erleben, den wir bei uns selbst nicht erleben durften. Wir delegieren sozusagen den Schmerz. Das ist bekannt, dass das zum Beispiel bei Folterern der Fall ist. Wenn wir nicht Acht geben, machen wir wieder und wieder andere zum Opfer. Denn wir dürfen das Opfer in uns selbst nicht als Opfer anerkennen. Wir wollen nichts davon wissen, dass wir selbst Opfer sind. Denn dann müssten wir ja unsere Eltern sehen, wie sie wirklich sind. Also halten wir lieber an der gewohnten Ordnung fest und damit haben wir unsere Strukturen, die uns Sicherheit geben. Wenn plötzlich so vieles in Frage gestellt wäre, wenn also unser Gerüst zusammenbrechen würde, wäre das äußerst unangenehm und würde von den meisten Menschen als sehr bedrohlich erlebt. Also werden Image und Pose weiterhin handlungsleitend bleiben. Die Betroffenen sind und bleiben angepasst. Das heißt, sie haben ihre Sensibilität und ihr Mitgefühl beiseite geschoben, um anerkannt zu werden, um gelobt zu werden für ihr Rollenspiel. Sie bleiben sich selbst fremd. Aber dadurch sind sie auch immun gegen den eigenen Schmerz und gegen den Schmerz der anderen Menschen. Sie können also nicht sensibel mit anderen umgehen. Damit sind sie aber bestens gerüstet, um im Wettbewerb nach oben zu kommen. Eine weitere Folge, dass die Eltern schlichtweg nicht so liebefähig sind, können wir einfach nicht glauben. Also deuten wir das Geschehen um. Wir nehmen die Schuld auf uns, Schuld natürlich in Anführungszeichen, indem wir annehmen, Die Kälte der Eltern würde unserem eigenen Versagen entspringen. Wir halten uns für schlecht und das erklärt natürlich die Kälte der Eltern, ihre Unfähigkeit, uns anzunehmen, wie wir sind. Und diese vermeintliche Schuld prägt uns dann mitunter ein ganzes Leben. Wir denken nämlich, wenn wir eines Tages den Schlüssel finden, um uns zu ändern, dann wird alles gut und dann haben wir endlich echte Liebe verdient. Solange wir diesen Schlüssel aber noch nicht gefunden haben, sind wir weiterhin auf der Suche nach Liebe und wir suchen sie bei kalten Menschen. Wir sind nicht in der Lage, wirklich Liebe anzunehmen. Und da wir glauben, dass wir diese Liebe gar nicht verdient haben, dass wir es nicht wert sind, werten wir entweder den anderen ab, der uns Liebe entgegenbringen möchte, oder aber wir vermuten und wittern dahinter Manipulation. Deswegen meiden wir Menschen, die uns wirklich lieben könnten, und wir bleiben auf der Jagd, um Liebe von denen zu erhalten, die nichts zu geben haben. Und das Blöde ist, das passiert unbewusst und dieses Verhalten ist fixiert. Und dann lässt man sich nie wirklich berühren. Die Unfähigkeit, Liebe auszuhalten, ist das Schreckliche, was in diesen Prozess von Selbsthass und Selbstverrat eingebaut ist. Und es gibt noch eine schlimme Folge. Viele Menschen können sich niemals stark fühlen, weil sie ja ihr eigenes Wesen ablehnen mussten. Das löste den Selbsthass ja aus. Und Selbsthass macht natürlich innere Stärke unmöglich. Und darum suchen die Betroffenen nun jemanden, mit dem sie sich identifizieren können. Jemanden, der stark wirkt, sodass sie sich selbst stärker fühlen können. So macht sich manch einer von einem Führer abhängig. Dieser Mechanismus, den ich dir beschrieben habe, den Mechanismus der Anpassung, der Selbstverleugnung und des Selbsthasses, das alles ist letzten Endes dafür verantwortlich, dass zum Beispiel ein ganzes Volk einem kranken Spinner wie Hitler hinterherläuft. Auffällig ist, achte mal drauf, alle Führer predigen Hass und sie haben immer einen Feind. Und so können die Anhänger dann ihren Hass entladen, der eigentlich gegen sie selbst gerichtet ist. Was kannst du jetzt tun als souveräner Mensch? Sicher ist, gerettet wird nur, wer zu sich selbst kommen kann. Das heißt, du müsstest den abgespaltenen, verhassten Teil deiner Persönlichkeit anerkennen und in dein Selbstbild integrieren. Wenn du das schaffst, erkennst du deine eigene, wahre Kraft. Und damit ändert sich dann natürlich auch automatisch der Blick für andere Menschen und der Hass hört auf. Du bist ein viel besserer Mensch. Dazu musst du aber das Nicht-Geliebt-Sein erkennen und musst es zulassen. Natürlich tut das weh und manchmal erfordert es sogar echte Trauer. Das ist aber was ganz anderes als Selbstmitleid. Denn mit Selbstmitleid hält man sich bloß das wahre Leiden vom Hals. Wenn du den Schmerz wirklich zulässt, beziehst du auch die Eltern in deine Trauer ein, denn die sind ja genauso Opfer. Die haben ja auch nicht gelernt, sich selbst anzunehmen, wie sie sind. Wir können also auch Trauer für die Täter empfinden, ohne dass wir sie gleich lieben müssen. Aber wichtig ist zu verstehen, warum die eigenen Eltern dich nicht so lieben konnten, wie du das gebraucht hättest. Das Verstehen ist so wichtig. Und wer versteht, kann dann nämlich auch den Hass aufgeben. Wenn wir es also schaffen, uns von unseren Rollen oder Posen zu verabschieden, dann sind wir endlich in der Lage, ein wahres Leben zu führen. Und dann entstehen auch echte Nähe und Freude, echtes Lebendigsein. Dann kannst du dir selbst treu sein und bist nicht mehr auf die Karriere fixiert, du bist nicht mehr darauf fixiert, was darzustellen. Vielleicht sieht es dann bei manchen Menschen so aus, als seien sie Versager und sie stünden auf verlorenen Posten. Aber in Wahrheit stehen jene auf verlorenen Posten, die ihre Lebendigkeit für ein gutes Image, für Geld und Karriere opfern. Es geht doch im Leben letzten Endes darum, dass du wirklich lebendig bist, dass du Freude empfinden kannst. Und da kommt es nicht darauf an, welches Image ein bestimmter Beruf hat, sondern dass du ihn gerne ausübst. Natürlich, um solch einen Beruf finden zu können, müsstest du wieder ganz werden und diesen verlorenen Teil in dir zu deinem eigenen machen. Natürlich fördert unsere Kultur das Leben mit der Pose. Deswegen fühlen sich nämlich so viele Menschen leer und sie kompensieren dann diese Leere in der Regel mit Konsum und mit allerlei Aktionismus. Und sie brechen auch ganz schnell zusammen, wenn sie aufgrund irgendwelcher Veränderungen diese Pose nicht mehr aufrechterhalten können. Da reicht es dann, dass man krank wird und infolge der Krankheit nicht mehr arbeiten gehen kann oder dass man alt geworden ist und in Pension geht und schon bricht alles zusammen, weil man dieses Bild von sich, das die Eltern geschaffen haben, nicht länger aufrechterhalten kann. Jetzt fragt sich natürlich, wie du dir deines Schmerzes bewusst werden kannst, wenn du dein ganzes Leben darauf aufgebaut hast, ihn nicht zu sehen und zu fühlen. Und natürlich gibt es dafür tatsächlich kein Rezept. Es gibt Menschen, die werden es nie begreifen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diesen Hass zu erkennen und Stellung zu beziehen. Deswegen lautet mein Rezept für dich, sei aufmerksam für Herzlosigkeiten. Wenn du also zum Beispiel merkst, dass ein Politiker Feindbilder benutzt. Wenn wir alle konsequent und auch in kleinen Dingen einen Blick für menschliches und warmherziges Verhalten entwickeln, dann haben wir eine Chance, den Hass zu besiegen. Und als souveräner Mensch kannst du dich dazu entscheiden. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meine Webseite lemper-büchlau.com. Dort findest du ein paar nützliche und kostenlose Downloads, die dir weitere Anregungen für deine Arbeit liefern. Das war die heutige Ausgabe von Souverän im Job. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.